Stellt euch vor, ihr seid ganz jung, bei manchen gerade noch dabei, bei manchen schon etwas länger her. Also ihr seid wieder ganz jung und ihr habt euch gerade mit dem Ersparten, was ihr so hattet, ein Auto gekauft. Und ihr fahrt dieses Auto und ihr seid total glücklich darüber, weil das macht natürlich das Leben einfacher, mit dem Auto sich einfach mal eben reinsetzen zu können, irgendwo hinzufahren, nicht auf dem Bus, nicht auf dem Fahrrad angewiesen zu sein, nicht mehr ständig Mama oder Papa fragen zu müssen, ob sie einen irgendwo hinfahren. Also ihr habt jetzt dieses Auto gekauft und ihr genießt das Auto und dann baut ihr einen Autounfall und das Auto ist ein Vollschaden. Das war aber euer Erspartes, da gibt es kein Geld mehr für ein neues Auto. Also heutzutage in der Situation, wo wir die meisten von uns sind, sagen wir, ja gut, dann kaufen wir halt ein neues Auto oder nehmen im Notfall einen Kredit auf. Aber in dem Fall, in dieser Situation, habt ihr kein Geld für ein neues Auto. Das war das Ersparte, das Auto ist kaputt, das neue Auto, das gibt's nicht. Und ihr wisst, okay, das schöne Leben der Freiheit mit dem Auto ist vorbei. Ich werde jetzt wieder zu Fuß laufen müssen. Ich werde jetzt wieder das Fahrrad nehmen müssen, auch wenn es regnet. Ich werde wieder an der Bushaltestelle warten, auf den nächsten Bus. Wenn das in einer Stadt passiert, wie irgendwie Düsseldorf oder Berlin, dann ist das weniger schlimm. Wenn das hier bei uns auf dem Land passiert, kann das schon mal echt doof sein. Und ich glaube, die ersten Tage tut das echt weh. Und man merkt das immer wieder. Immer wieder, wenn man sich die Jacke schnappt, um irgendwie loszuziehen, denkt man sich, Mist, Autoschlüssel funktioniert nicht mehr. Ach ja, Mist, ich muss ja das Fahrrad wieder nehmen. Das dauert ja doppelt so lange. Und man merkt das. Man merkt das schmerzhaft, dass man nicht mehr die Geschwindigkeit und die Freiheit und den Luxus vom Auto hat. Und dann geht die Zeit dahin und man gewöhnt sich wieder dran. Man gewöhnt sich ans Fahrradfahren, man gewöhnt sich ans Laufen, man gewöhnt sich daran, dass man die Buspläne wieder auswendig kann und genau weiß, um welche Uhrzeit man aus dem Haus muss, um den Bus zu erreichen. Und es gibt vielleicht noch kleine Momente, wo man sich denkt, ach, Mist, wenn ich das Auto hätte, dann könnte ich jetzt mal eben schnell. Aber es wird weniger. Es wird irgendwie wieder normaler, halt kein Auto zu haben. Ohne Auto unterwegs zu sein. Dass man sich irgendwann dran gewöhnt hat und sein Leben halt einfach um die Tatsache herum gebaut hat, dass man kein Auto hat und sein Leben drumherum arrangiert hat. Habt ihr mir folgen können bei diesem Bild? Habt ihr euch das nachvollziehen können, wie das geht? Ein paar Nicken wissend, als ob das schon mal passiert wäre. Warum erzähle ich das so? Weil es mich an einen Trauerprozess erinnert. Ich meine, ein Stück weit ist da ja auch die Trauer um das Auto mit beinhaltet in dieser Szenerie. Aber Trauer funktioniert ähnlich. Jetzt ist natürlich ein Mensch, der verstorben ist, kein Auto. Das will ich nicht sagen, das ist das Gleiche, definitiv nicht. Aber Trauer funktioniert auch, dass erst die Trauer richtig wehtut. Es tut wirklich weh, wenn jemand stirbt, wenn man ihn beerdigt, wenn man sich verabschiedet. Das ist schwer. Als wir im Sommer die zwei Beerdigungen so schnell hintereinander auch hatten, das tat weh. Das war nicht einfach. Je nachdem, wie die Beziehung zu den Leuten ist, ist es einfacher oder weniger einfach, ist es schmerzhafter, weniger schmerzhaft, aber Trauer tut erstmal weh. Und dann läuft das Leben weiter und am Anfang erinnern einen noch ganz viele Dinge an die Person. Vielleicht kommt man in die Küche und jedes Mal, das erste Mal erwartet man, dass da noch jemand sitzt und irgendwie nach einer Weile, aber auch nicht mehr, weil man ja inzwischen sich auch daran gewöhnt hat, dass die Person nicht mehr dort sitzt. Und das Leben geht weiter und man gewöhnt sich an den Umstand, dass jemand nicht mehr da ist. Und dann gibt es aber kleine Momente zwischendurch, wo man es an erinnert wird. Ich habe letztens mit jemandem geredet, der hat gesagt, dass jemand Bekanntes verstorben ist und sie waren immer zusammen im Urlaub. Und gerade zu Urlaubszeiten kam dann die Erinnerung hoch, weil das war so der Moment, den man gemeinsam verbracht hatte. Aber es wird irgendwie normaler mit der Zeit und hoffentlich einfacher, meistens einfacher, wenn man einen Trauerprozess durchgeht. Als ich über den Ewigkeitssonntag nachgedacht habe, muss ich sagen, fand ich es wirklich schön, dass wir im Kirchenjahr einen Sonntag haben, an dem wir innehalten, dem wir nicht weiterlaufen im Alltag und einmal nochmal zurückdenken an die, die im letzten Jahr verstorben sind und uns damit auch ein Stück weit den Prozess anschauen können, den wir bis dahin gegangen sind. Und ja, es gibt natürlich die Familie dieser zwei Personen, von Ida und von Martel, die trifft es besonders. Aber auch wir als Gemeinde, Klaus hat es angedeutet, das waren zwei langjährige Gemeindemitglieder. Die zwei haben die Gemeinde mit aufgebaut. Die waren Teil dieser Gemeinde, waren Glaubensgeschwister für ganz viele. Die waren Glaubensmütter, die haben Kindergottesdienst gemacht und Musik und Essen gekocht und eingeladen. Und viele, viele von euch verbinden viele Zeit mit ihr, viele Erinnerungen mit ihnen. Und auch da läuft ein Trauerprozess ab. Und heute haben wir die Möglichkeit, stehen zu bleiben und zurückzugucken. Es ist jetzt ziemlich genau ein halbes Jahr, glaube ich, her. Und wir können zurückgucken, uns angucken, wie war das letzte halbe Jahr? Wie ist die Trauer gewesen? Wir haben gemeinsam an der Beerdigung getrauert. Dann sind irgendwie alle weitergelaufen und haben so ihre eigenen Trauerprozesse gemacht. Und jetzt können wir nochmal miteinander stehen bleiben und uns zurückerinnern. Bewusst auch nochmal einen Moment der Trauer nehmen, um weitergehen zu können. Und was diesen Prozess der Trauer durchgehend begleitet hat, und das kam auch in den Beerdigungen schon sehr durch, ist die Gewissheit, dass die beiden jetzt bei Gott sind. Für die Ida war das ein, sie darf heimgehen. Und die Martel hat in ihrem Bibelvers es ja auch deutlich gemacht, dass sie weiß, dass sie jetzt mit Gott leben darf. Und das ist die Gewissheit, die sie beiden hatten. Und das war das, was uns auf den Beerdigungen sehr viel Trost gegeben hat, zu wissen, dass sie jetzt bei Gott sein dürfen. Dass sie in Ewigkeit sind. Das, was sie sich teilweise auch gewünscht haben am Ende des Lebens, weil das Leben doch sehr schwer wurde. Und wir haben die Hoffnung, dass wir sie eines Tages wiedersehen dürfen. Auch das hat uns schon getröstet und es tröstet uns auch heute noch. Das Wissen, dass wir sie eines Tages wiedersehen werden. Das Wissen über die himmlische Heimat, die wir haben, über die Ewigkeit bei Gott. Denn das hatten nicht nur die beiden, das hat jeder hier, der Kind Gottes ist, der an Gott glaubt. Die Hoffnung nimmt die Trauer nicht automatisch weg. Es tut immer noch weh, sie zu vermissen. Aber es gibt eine Hoffnung und es kann Trauer etwas leichter machen. Wir werden sie eines Tages wiedersehen. Der Tod war nicht das Ende von ihrem Leben, sondern sie hatten die Perspektive auf die Ewigkeit und sie sind jetzt bei Gott in der Ewigkeit. Und das erinnert uns daran, dass auch wir eines Tages bei Gott in der Ewigkeit sind. Weil auch darum geht es heute beim Ewigkeitssonntag, dass wir uns erinnern, dass auch wir die Perspektive auf die Ewigkeit haben. Auch wir werden eines Tages bei Gott sein und wir dürfen die Erwartung und die Hoffnung haben, dass der Tod nicht das Ende ist. Wer an Gott glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Also, wenn du an Gott glaubst, dann wirst du leben, auch wenn du stirbst. Das ist die Zusage aus der Bibel. An den Tod zu denken ist etwas, was wir in unserer Gesellschaft gerne wegschieben. Es ist schöner, sich mit dem Leben zu beschäftigen. Und ich glaube, das ist auch total richtig und okay, das ist nicht schlimm. Das Leben ist schön und wir sollen uns damit beschäftigen, wir leben. Aber der Tod ist auch eine Realität in unserem Leben. Und eines Tages werden wir an den Punkt kommen, dass es auch für uns Zeit ist zu gehen. Jeder von uns. Die einen früher, die anderen etwas später und mancher vielleicht unerwartet. Und deswegen ist die Frage, was geschieht nach dem Tod, die ist auch relevant für uns heute schon. Und die Bibel gibt uns da eine sehr klare Antwort. Wer zu Gott gehört, wird weiterleben nach dem Tod, wird weiterleben mit ihm und bei ihm. Wie genau das aussieht, das wissen wir nicht in allen Details. Wir wissen, dass der irdische Körper sterben wird und die Seele zu Gott geht. Dass wir bei Gott sein werden, irgendwie einen neuen Körper bekommen und dass es dort schön wird. Da ist die Bibel sehr eindeutig. Dass wir keine Angst davor haben müssen, sondern dass wir uns darauf freuen dürfen. Und dass es noch besser wird als das Leben hier auf der Erde. Es wird keine Schmerzen und es wird kein Leid mehr geben. Was schon ein sehr großes Versprechen ist, finde ich. Und ich weiß, es ist sich schwer vorzustellen und ich glaube, das ist auch normal, wenn man noch bestimmte Dinge erleben möchte, wenn man sagt, aber ich bin doch noch so jung, ich möchte doch noch XY erleben. Ich glaube, das ist normal, das gehört dazu und es ist auch gut, wenn wir jetzt keine Todessehnsüchte haben. Dazu ermutigt uns die Bibel nicht. Aber sie sagt uns, wir haben die Perspektive auf die Ewigkeit. Das ist das, womit wir unser Leben leben dürfen. Die Bibel ermutigt uns, dass Gott am Ende auf uns wartet. Das ist der Grund für Jesu Kommen zu Weihnachten, was wir jetzt bald feiern. Dass er Mensch wird, dass er für unsere Sünden stirbt und damit, dass wir wieder Zugang und Beziehung zu Gott haben können, dass wir die Ewigkeit bei ihm verbringen. Also, wer an Gott glaubt, wer glaubt, dass Jesus Gottes Sohn ist, der darf die Ewigkeit mit Gott weiterleben. Das ist unsere Perspektive auf die Ewigkeit als Christen. Und beim Denken über diesen Sonntag und beim Denken darüber bin ich noch einen Schritt weiter gegangen. Ich habe mich gefragt, ja, in Zukunft, fern oder nah, werden wir bei Gott sein. Ich glaube, das wissen die meisten hier auch. Ich erzähle euch gerade nichts Neues für die meisten. Das ist ein Erinnern, was ich tue, aber ihr wisst das. Aber was hat dieses Wissen darüber, was hat die Perspektive auf die Ewigkeit mit unserem Leben heute und hier zu tun? Hat das was damit zu tun? Und ich glaube, ja, es hat etwas damit zu tun. Und dann bin ich bei dem Bibelvers für heute aus Kolosser 3. Der ihr nun also zusammen mit Christus auferweckt worden seid, sollt ihr euch ganz auf die himmlische Welt ausrichten, in der Christus auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite sitzt. Richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist, nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört. Denn ihr seid dieser Welt gegenüber gestorben und euer neues Leben ist ein Leben mit Christus in der Gegenwart Gottes. Jetzt ist dieses Leben den Blicken der Menschen verborgen. Doch wenn Christus, euer Leben, in seiner Herrlichkeit erscheint, wird sichtbar werden, dass ihr an seiner Herrlichkeit teilhabt. Dieser Bibeltext ist sehr eindeutig. Paulus sagt, ja, die Perspektive auf die Ewigkeit hat etwas mit eurem Leben heute und hier zu tun. Weil ihr zusammen mit Christus auferweckt worden seid, das ist eine Tatsache. sollt ihr euch ganz auf die himmlische Welt ausrichten. Richtet euer Leben und eure Gedanken auf die Perspektive Ewigkeit aus. Also richte dein Leben und deine Gedanken auf die Perspektive Ewigkeit aus. Was heißt das denn jetzt? Ich glaube nicht, so gegenteiliges Bild zu meinen, ich glaube nicht, dass das heißt, dass wir jetzt alle sitzen, 24 Stunden lang meditieren, so ein Om und uns denken, Ewigkeit, Ewigkeit, Ewigkeit. Das ist nicht das, was die Bibel meint. Der Alltag geht weiter, die Arbeit ruft, der Haushalt ruft, die Kinder und Enkelkinder wollen beschäftigt werden. Das alltägliche Leben geht weiter und fordert uns, erwartet von uns. Wir gestalten es mal mehr oder mal weniger. Man trifft Entscheidungen jeden Tag neu, was man macht, warum man es macht, wann man es macht, wie man es macht. Das ist das Leben, das geht weiter und da leben wir natürlich drin. Und das hört nicht auf, weil wir die Perspektive auf die Ewigkeit haben, sondern in diesem Leben leben wir. Aber ich glaube, genau um diese Momente geht es. Es geht darum, das Leben und den Alltag mit der Perspektive auf die Ewigkeit zu gestalten. Und ich glaube, auch da hilft es vielleicht wieder das Gegenteil, sich anzuschauen, um zu verstehen, was es meint. Weil es gibt einen Satz, den kennen wir sehr gut und der zeigt das Gegenteilige, das nicht auf die Perspektive Ewigkeit schauen. Das ist der Satz, wenn man sagt, ich lebe ja nur einmal. Ich mache das, weil ich lebe ja nur einmal. Und meistens, das ist eine Haltung, ich lebe nur einmal. Das ist eine Perspektive, die man hat, des Wissens, dass man nur einmal leben wird. Dass dieses Leben ein Ende hat und in dem Fall, dass man eben nicht davon ausgeht, dass es weitergeht. Und dieses Wissen, das lässt dann einen risikoreich werden, es lässt einen Dinge tun, das Bedürfnis, vieles zu tun, wenn man das Leben ausschöpfen muss, wenn man jetzt in diesem Leben so viel wie möglich machen muss, wenn man nur dieses Leben hat. Ich weiß nicht, ihr habt bestimmt den Satz schon gehört, oder? Ich finde, der kommt einem immer wieder vorbei. Man muss jedes Abenteuer, jede Chance, jede Möglichkeit nutzen. Oft heißt es auch, man darf ein Stück weit egoistisch leben, denn ich lebe ja nur dieses eine Leben und das muss ich ausnützen in Fülle. Irgendwann ist es vorbei und es kommt nichts mehr. Das ist ein Leben ohne Perspektive auf Ewigkeit. Also ein Leben mit der Perspektive auf Ewigkeit. Auch das bestimmt, was wir machen, wie wir es machen, warum wir es machen. Es bestimmt, wie wir umgehen miteinander. Es bestimmt, was ich denke, was für Erwartungen ich an das Leben habe, was das Leben mir bringen soll oder auch nicht bringen soll. Es gibt eine gewisse Entspanntheit, würde ich sagen, weil man weiß, das Leben geht weiter. Ich weiß, das Leben geht anders weiter als hier auf der Erde. Aber man weiß, das Leben wird weitergehen. Es ist nicht ein Ende, ein endgültiges Ende in sich. Das gibt eine gewisse Entspanntheit, einen gewissen Frieden. Und wir dürfen das auch sehr deutlich schon darin leben, dass wir eben Beziehung auch heute mit Gott schon leben dürfen. Dass die Beziehung mit Gott, das Sein mit Gott nicht erst im Himmel startet. Ja, dann sind wir körperlich mit Gott. Irgendwie, dann werden wir ihn sehen können, was auch immer das bedeutet. Aber auch heute hat Gott schon die Einladung zu der Beziehung und Beziehung im Alltag mit ihm zu gestalten. Und deswegen hatte ich dieses Lied gewählt zu Beginn vor der Predigt. Ich muss sagen, ich habe ein bisschen mit mir gehadert, ob ich das Lied nehme oder nicht, weil ich finde, das wirkt sehr fröhlich und es fängt ja damit an, dass es über Dankbarkeit redet, was ja irgendwie erstmal mit Trauer, Dankbarkeit, was hat das jetzt miteinander zu tun geführt. Aber er sagt in dem Lied, legst du dein Leben hin, gibt er deinem Leben Sinn. Macht das Leben keinen Sinn, gib ihm dein Leben, leg ihm dein Leben hin. Das wird ein Wunder sein, weder zu groß, zu klein. Lebe das, die Zeit in Perspektive Ewigkeit. Und das möchte ich euch heute ermutigen. Lebe die Zeit in Perspektive Ewigkeit. Lebe dein Leben in Perspektive Ewigkeit. Treffe die Entscheidungen in deinem Leben. Treffe das, was in deinem Leben geschieht, wie du lebst. Mach das in Perspektive Ewigkeit. Weil das ist die Perspektive, die wir haben. Wir dürfen wissen, dass wir eine Perspektive auf die Ewigkeit haben. Und das kann dann auch dazu führen, dass man sagt, deswegen lebe ich in Dankbarkeit mit meinem Leben. Ich bin dankbar Gott, dass er mir die Perspektive auf die Ewigkeit schenkt. Lebe dein Leben heute schon mit der Perspektive auf die Ewigkeit. Denn das ist das, was Gott uns schenkt. Amen.